Ja, wir wollen gemeinsam den Text aus Titus Kapitel 2, Verse 11 bis 14 durchnehmen. Ursprünglich wollte ich einmal über Judas predigen, aber wo ich erfahren habe, dass wir ja es mit dem Abendmahl tun, dann dachte ich, ich nehme Titus viel passender auch in Bezug auf das Abendmahl, auch ein aufrüttelnder Text, der definitiv uns alle etwas zu sagen hat. Der Kirchenvater Augustinus soll sinngemäß gesagt haben, der letzte Tag ist verborgen, damit jeder Tag ernst genommen wird. Und mit dem gleichen Gedanke wurde John Wesley, der bekannte Erweckungsprediger, der Gründer der methodistischen Bewegung, wurde gefragt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass dein Herr heute Abend wieder kommt? Seine Antwort war sinngemäß wie folgt. Ich werde aufstehen, frühstücken, hinausgehen und predigen, zurückkommen, essen, mich ausruhen und wieder hinausgehen und predigen. Mit anderen Worten, ich würde nichts ändern. Jetzt ist die Frage an uns. Der Herr kommt, nehmen wir noch eine Woche. In einer Woche. Was würden wir ändern? Ja, ich denke, die wenigsten von uns würden so antworten wie ein John Wesley. Aber so soll es eigentlich sein. Und mit diesem Gedanken möchten wir in unseren Text hineinschauen. Ich möchte aber vorher nochmal ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass wir deine Kinder sind aus Gnade. Danke, dass wir eine Hoffnung haben, bei dir zu sein. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam Titus durchnehmen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, unser Text, danke Josh, dass du es gelesen hast, die Verse 11 bis 14, der beginnt mit dem Satz, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Und vor allem das eine Wort, denn. Warum denn? Das kleine Wort denn ist wichtig. Paulus hat vorher im Titusbrief über unterschiedliche Personengruppen geredet. Er redet sehr praktisch zu den älteren Männern. Er sagt ihnen, Vers 2, dass die älteren Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dann redet er zu den älteren Frauen und er sagt, gleicherweise soll so verhalten sollen, wie es die Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel den Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Und dann redet er über die Verantwortung der älteren Frauen gegenüber die jungen Frauen. Die jungen Frauen sollen besonnen, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlässert wird. Und dann redet er zu den jungen Männern, dass sie besonnen sein sollen. Und dann redet er zu Titus persönlich. Und er sagt ihm, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild gute Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird. Also er redet zu jung und alt, Mann und Frau. Jetzt, wenn wir diese Liste so sehen, da kommt diese Gefahr Gesetzlichkeit. Ich muss tun, um vor Gott zu bestehen. Und Paulus erkannte diese Gefahr und er sagt, nein. Warum sollten wir so wandeln? Und da ist Paulus sehr, sehr praktisch in all seinen Briefen. Vieles lehrmäßig, Theologie, aber dann wiederum, wenn wir dies verstanden haben, was heißt dies ganz praktisch für unser Leben? Und er sagt, denn, und da kommt der Satz, die Gnade Gottes ist erschienen. Geschwister, christliche Ethik beginnt nicht mit menschlicher Disziplin. Es beginnt nicht bei uns. Sie beginnt mit Gottes Heilshandeln. Weil Gott gewirkt. Und das ist auch der Grund, warum wir später zum Tisch des Herrn gehen. Der Tisch des Herrn, wir erinnern uns. Es soll uns aber aufrütteln, was damals vor 2000 Jahren geschah und welche Gültigkeit es heute noch hat. Und dann wiederum, was es ganz persönlich bedeutet für jede einzelne von uns. Wir müssen sehen, christliches Leben wächst nicht aus moralischem Druck. Das geschieht oft in der Erziehung. Ja, wir erziehen unsere Kinder zu einer gewissen Ethik, zu moralischen Werten. Aber Ethik und moralische Werte machen sie dennoch noch nicht zu wiedergeborenen Personen. Dennoch ist es wichtig, dass wir sie auch so erziehen. Aber christliches Leben wächst nicht aus moralischem Druck, es wächst aus der Gnade Gottes. Gnade bedeutet Gottes unverdiente Zuwendung zu schuldigen, verlorenen, unwürdigen Sündern, wie wir alle waren. Gnade heißt, Gott gibt uns nicht, was wir verdient hätten, sondern er gibt uns in Christus, was wir niemals verdienen könnten. Ich hoffe, dass wir dies auch beim Tisch des Herrn heute verstehen. Nochmal, Gott gibt uns nicht, was wir verdient hätten, sondern er gibt uns in Christus, was wir niemals verdienen könnten. Ja, diese Gnade ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes. Sie ist in einer Person sichtbar geworden, Jesus Christus. In 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 9 und 10, da lesen wir, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seiner eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Durch das Evangelium. Die Gnade Gottes ist erschienen. Das bedeutet, sie wurde sichtbar. Sie trat in die Geschichte ein. Sie bekam Hände, Füße, Auge, Stimme, Blut und Wunden. Tisch des Herrn. Jesus Christus ist die erscheinende Gnade Gottes. Ja, die Gnade Gottes ist nicht bloß eine Idee. Sie ist nicht nur eine theologische Formel. Sie ist nicht nur eine trösterliche Gedanke. Sie ist erschienen im Sohn Gottes, der Mensch wurde, lebte, starb, auferstand und wiederkommen wird. Wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, dies tut, bis er wiederkommt. Und Paulus sagt, diese Gnade, und das ist sehr interessant, was er da in Vers 11 sagt, diese Gnade ist heilbringend für alle Menschen. Das bedeutet nicht, dass automatisch alle Menschen gerettet werden, sogenannte Allversöhnung. Die Gnade ist heilbringend für alle Menschen in dem Sinn, dass sie nicht auf ein bestimmtes Volk, zum Beispiel die Juden, die Griechen, die Schweizer, sondern sie ist nicht bestimmt eine Klasse, Nation, Kultur oder soziale Gruppe. Sie ist nicht beschränkt. Im Zusammenhang von Titus Kapitel 2 ist das besonders wichtig, weil da sehen wir alt, jung, Männer, Frauen, Knechte, Leiter, Sklave. Galaterbrief sagt, da ist weder Jude noch Grieche. Da ist kein Unterschied in und durch dies, was vollbracht wurde am Kreuz von Golgatha, Gottes Gnade. Alle brauchen diese Gnade, Geschwister. Und diese Gnade kann alle retten, die es annehmen. Niemand ist zu hoch für die Gnade. Niemand ist zu tief für die Gnade. Niemand ist zu religiös. Das war ja das jüdische Problem.
Ich tue, also kann ich vor Gott bestehen. Ich bin jüdisch, also bin ich errettet. Nein, niemand ist zu religiös, um sie nicht zu brauchen. Niemand ist zu verloren, als dass sie ihn nicht retten könnte. So können wir wirklich auch den Menschen draußen sagen, Jesus ist für dich gestorben. Nimm diese Gnade an. Aber, das ist diese Aber, diese Gnade muss im Glauben ergriffen werden. Die erste große Wahrheit ist also, Gnade rettet von der Strafe der Sünde. Ohne Christus steht der Mensch unter Schuld, Gericht und ewigem Verderben. Sünde ist nicht nur Schwäche. Sünde ist Rebellion gegen Gott, der in uns Menschen ist. Sünde trennt ewig von Gott. Sünde versklavt den Menschen. Sünde führt ja hin zu Tod. Aber Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und da sollten wir in eine tiefe Dankbarkeit auch vor dem Tisch des Herrn kommen. Es ist nicht selbstverständlich, Geschwister. Aber dann kommt der so wichtige Gedanke, Vers 12, die Gnade Gottes erzieht uns. Und das ist ja ein interessanter Gedanke. Sie erzieht uns, unterweist uns, schult uns. Das ist eine der wichtigsten Aussagen dieser gesamten Abschnitts. Ja, viele Menschen wollen eine Gnade, die vergibt. Vergebung nehmen wir gern an, aber nicht erzieht. Der Maßstab Gottes, was die Gnade uns durch den Geist Gottes alles so in sagt. Sie wollen eine Gnade, die beruhigt, aber nicht verändert. Sie wollen eine Gnade, die den Himmel verspricht, aber das Leben auf der Erde unangetastet lässt. Ich möchte weiter so leben, wie ich es tue. Und wir müssen verstehen, das ist nicht die biblische Gnade. Das ist nicht die biblische Gnade. Die Gnade Gottes ist nicht nur ein Retter, sie ist auch ein Lehrer. Sie ist nicht nur Freispruch, sie ist auch Erziehung. Sie nimmt uns nicht nur aus der Verdammnis heraus, sie nimmt uns auch in die Schule Christi hinein. Ja, wer sagt, ich bin gerettet? Ich bin gerettet, aber nicht bereit, sich von der Gnade erziehen zu lassen, hat nicht verstanden, was Gnade wirklich ist. In Vers 12 sagt Paulus, damit wir die Gottlosigkeit und die weltliche Begierden verleugnen. Gottlosigkeit. Es ist ein bewusster Nein zur Gottlosigkeit. Nein zur Gottlosigkeit. Ja, was ist Gottlosigkeit? Gottlosigkeit ist jede Lebenshaltung, in der Gott nicht als Gott geehrt wird. Und ich weiß, dieser Satz ist radikal. Nochmal, Gottlosigkeit ist jede Lebenshaltung, in der Gott nicht als Gott geehrt wird. Ein Mensch kann religiös sein und trotzdem gottlos leben. Trotzdem gottlos leben, wenn Gott nicht wirklich Herr über sein Denken, Reden, Entscheiden, Geld, Beziehungen, Zeit und Wünsche ist. Ja, wenn wir diese Liste so hören, denken wir, ja gut, nicht überall ist es wirklich so. Ja, genau da kommt das Wort Gottes. Die Gnade erzieht uns. Erkenntnis, Ständige Veränderung, immer mehr Christo-ähnlicher zu werden. Gottlosigkeit bedeutet, ich lebe, als wäre Gott nicht gegenwärtig. Ein Satz, wo uns früher auf dem Weg immer gegeben wurde, egal was ihr macht, denkt daran, kann Jesus auch dabei sein? Würde Jesus da auch mittun? Würde Jesus dies und jenes auch schauen? Und so weiter. Für die eine vielleicht radikal, aber Christus wohnt in dir. Er ist gegenwärtig. Nochmal, Gottlosigkeit bedeutet, ich lebe, als wäre Gott nicht gegenwärtig. Ich entscheide, als hätte Gott nichts zu sagen. Ich plane, als müsste ich ihm keine Rechenschaft geben. Ich genieße seine Gaben, ohne ihn als Geber zu ehren. Die Gnade lehrt uns wiederum aber, Nein zu sagen. Ein Nein zu weltlichen Begierden. Paulus spricht auch von den weltlichen Begierden. Was meint er? Damit meint er nicht, dass jeder Wunsch, da müssen wir auch aufpassen, an sich böse ist. Das meint er nicht. Gott hat Menschen mit Wünschen geschaffen. Aber weltliche Begierden sind Wünsche, die von Gott losgelöst sind. Wünsche, die sich an der gefallenen Welt, an gefallener Welt orientieren. Wünsche, die stärker werden als der Gehorsam gegenüber Christus. Gegenüber sein Wort, gegenüber das Geist Gottes, der in uns hoffentlich wirkt. Ja, was kann dies all sein? Das kann unsere Gedankenwelt sein. Das kann sexuelle Unreinheit sein. Das kann Geldliebe sein. Das kann Menschengefälligkeit sein. Das kann Stolz sein. Das kann Bequemlichkeit sein. Ich bin dabei, wenn es mir passt. Und sonst, ja, brauche ich es nicht wirklich. Das kann Bitterkeit sein. Und Geschwister, Bitterkeit findet man oft unter Christen. Oft. Das kann Bitterkeit sein. Das kann Selbstverwirklichung ohne Unterordnung unter Christus. Das kann Mangel, und hört gut zu, der Vergebung sein. Das kann der Mangel der Vergebung sein. Das kann Suchtverhalten sein. Und vieles mehr. Die Gnade Gottes lehrt uns nicht, solche Dinge zu entschuldigen. Weil oft, ja, wenn unser Verhalten falsch ist, da habe ich mich selbst auch immer wieder, ertappe ich mich. Falsche Verhalten und siehe da, wir haben eine Ausrede, warum. Nein. Sie lernt uns, sie zu verleugnen. Nicht zu entschuldigen. Paulus sagt nicht, reduziert Gottlosigkeit ein wenig. Er sagt nicht, verwaltet eure Begierden besser. Er sagt, verleugnet sie. Sagt nein. Kehrt euch ab. Und die Frage ist, wessen Knecht sind wir? In Römer 6, die Verse 12 bis 13, da lesen wir Römer 6, 12 bis 13. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurer sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind, aus dem Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit, als Werkzeug der Gerechtigkeit. Und das ist eine herausfordernde Wahrheit, Geschwister. Es ist nicht möglich, von der Strafe der Sünde gerettet zu sein und gleichzeitig dauerhaft unter der Herrschaft der Sünde bleiben sollen. Und dauerhaft unter der Herrschaft eine fremde Macht. Die Bibel lehrt keine sündlose Vollkommenheit in diesem Leben. Da ist das Wort Gottes ziemlich klar. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte, sagt Paulus, oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, was Paulus versteht. Und da ist er so aufrichtig. Es ist den Weg dorthin. Das Ziel vor Auge haben, da kommen wir noch gerade dazu. Und dementsprechend das Heute und Jetzt leben. Ich jage aber danach. Ja, die Bibel lehrt sehr klar, wer wirklich Christus gehört, bleibt nicht unverändert. Er kämpft, ja, er fällt vielleicht. Wir kommen vor den Tisch des Herrn, aus solchen, die auch fallen. Aber weil es uns wehtut, weil wir vom Herrn kommen, sind wir würdig, vor dem Tisch des Herrn zu kommen. Weil wir Buße tun. Der Geist wirkt in uns. Es ist uns nicht egal. Er kämpft. Er fällt vielleicht, aber er richtet sich wieder auf. Er hasst die Sünde, die er früher liebte. Und Geschwister, hassen wir die Sünde? Hassen wir die Sünde wirklich? Das frage ich mich selbst auch. Wie schnell hören wir etwas? Wie schnell reden wir über andere schlecht? Wie schnell schauen wir dies, was nicht zur Ehre Gottes ist? Und dieser Hass gegen die Sünde ist nicht wirklich da, sondern wir genießen es teilweise sogar. Ein Christ sehnt sich nach Heiligkeit. Er will Christus gefallen. Er will Christus ähnlicher werden. Und all dies haben wir in uns durch die Gnade. Gnade ist keine Erlaubnis zur Sünde, Geschwister. Gnade ist die Kraft, der Sünde abzusagen, ein für allemal. Gnade ist dies, was uns Kraft gibt im Alltag. Die Gnade führt uns zu einem neuen Leben. Eine neue Leben. Paulus bleibt nicht beim Nein stehen. Die Gnade erzieht uns nicht nur dazu, etwas zu verleugnen, sie erzieht uns auch dazu, neu zu leben. Besonnen, Vers 12, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Hier beschreibt Paulus ein umfassendes christliches Leben, besonnen im Blick auf uns selbst. Besonnenheit bedeutet innere Nüchternheit. Nüchternheit ist ganz eine wichtige Wahrheit. Ganz eine wichtige Wahrheit. Das heißt, nicht beeinflusst von Fremdes, von was anderes. Es geht um Selbstbeherrschung, geistliche Klarheit. Ein besonnener Mensch wird nicht einfach von seinen Impulsen regiert. Er ist nicht Sklave seiner Launen. Oh, wie schnell geschieht das in unserem Leben, nicht? Dann funktioniert es nicht so, wie wir uns wünschen. Da muss ich mich selbst auch immer wieder erkennen. Es sind deine Impulse, es sind deine Begierde. Es ist dies, was du wünschst durch den Fleisch und nicht dies, was durch den Geist Gott in dir gegeben hat. Ein Christ ist besonnen, er ist nicht Sklave seiner Launen, Begierden, Ängste oder Stimmungen. Er fragt, ein Christ fragt, was ehrt Christus? Was entspricht Gottes Maßstab, Gottes Wort? Was dient meinem geistlichen Wachstum? Und bitte, wenn wir jetzt diese Botschaft so hören, hört es nicht für anderen. An jede prüfe sich selbst. Und dann weiter sagt er, gerecht. Gerecht, nicht indem wir andere prüfen, sondern im Blick auf andere Menschen. Gerecht leben bedeutet, ich handle recht vor Gott im Umgang mit anderen. Das betrifft Ehe. Das betrifft unsere Familie, Kinder. Das betrifft Gemeinde und Arbeit. Das betrifft Geld und Besitz. Das betrifft Worte und Versprechen. Eure Ja soll ein Ja sein, eure Nein ein Nein. Das betrifft Umgang mit Schwachen. Es betrifft Ehrlichkeit, Treue und Verlässlichkeit. Ein Christ lebt nicht nur fromm zu Hause. Glaube ist keine Privatsache. Die Gnade Gottes macht ihn gerecht im Alltag. Achtung, nicht aus eigener Kraft. Es ist Gottes Gabe, in Christus zu bleiben. Und dann sagt Paulus, gottesfürchtig, im Blick auf Gott. Gerecht in Bezug auf den Menschen, gottesfürchtig im Blick auf Gott. Gottesfürchtig leben bedeutet, ich lebe vor Gottes Angesicht. Ich lebe vor Gottes Angesicht. Ich weiß, der Herr sieht mich. Der Herr kennt mich. Ich weiß, der Herr ist heilig. Der Herr ist gnädig. Der Herr ist mein Retter und mein Richter. Gottesfurcht ist ehrfürchtige Liebe, die Gott ernst nimmt. Die Gott ernst nimmt. Und so sagt Paulus, so sollen wir leben in der jetzigen Weltzeit. Nicht erst im Himmel. Nicht erst nach der Entrückung. Nicht kurz, weil wir wissen, die Entrückung kommt bald. Nicht erst im zukünftigen Reich Gottes. Nicht erst irgendwann, wenn die Umstände vielleicht idealer sind, leichter sind. Jetzt, in dieser Weltzeit, in dieser Generation, in dieser gefallenen Umgebung, in dieser Gemeinde, in diesem Haus, Beruf und in deinen Alltag. Christus rettet uns nicht, damit wir uns aus der Welt zurückziehen und schlussendlich auch geistig einschlafen. Er rettet uns, damit wir mitten in diese Welt ein Zeugnis seiner verändernden Gnade sind. Vers 13, die Gnade richtet unseren Blick auf die Wiederkunft Christi. Wir lesen Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Ja, Christen leben eigentlich zwischen zwei Erscheinungen. Vergangenheit, die Gnade Gottes ist erschienen am Kreuz von Golgatha, das erinnern wir uns später noch. In Vers 13, die Herrlichkeit Gott Christi wird erschienen. Das erste Kommen Christi war ein Kommen in Niedrigkeit. Das zweite Kommen Christi wird ein Kommen in Herrlichkeit sehen. Und wenn ich zweite Kommen rede, rede ich über die Entrückung und hin zu seinem Kommen als König auf Erde. Zuerst die Entrückung für die Seinen. Beim ersten Kommen lag er in einer Krippe. Beim zweiten Kommen erscheint er als König. Beim ersten Kommen wurde er verachtet, verspottet. Beim zweiten Kommen wird jede Knie sich beugen. Beim ersten Kommen trug er die Dornenkrone hin zum Kreuz. Beim zweiten Kommen erscheint er königlich, majestätisch. Und Paulus nennt diese Erwartung glückselige Hoffnung. Sie ist eine feste Erwartung, weil Gott es verheißen hat. Es ist eine Erwartung, wo niemand uns wegnehmen kann. Und die Hoffnung der Gemeinde ist ja, Jesus Christus kommt wieder für die Seinen. Er kommt, um uns zu sich zu holen, dass wir immer und ewig bei ihm sein werden. Und Paulus nennt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, er nennt unseren großen Gott und Retter Jesus Christus. Und das ist eine sehr starke Aussage über die Gottheit Jesus. Er ist unser Gott und Retter. Gott und Retter. Und dieser Christus wird erschienen. Und darum, Geschwister, lebt der Christ mit einem Blick nach vorne. Mit einem Blick nach vorne. Er weiß, diese Welt ist nicht mein endgültiger Zuhause. Geschwister, wir werden eine ewig einmal beim Herrn sein. Und was sind diese paar Jahre auf Erde? 60, 70, 80, 90, vielleicht 100 sogar heute, ja. Und was ist dies in Bezug auf die Ewigkeit? Ein Christ weiß, diese Welt ist nicht mein endgültiger Zuhause. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Wo? Bei Jesus. Philipper 3, Vers 20 und 21, da lesen wir Philipper 3, 20 und 21. Ich war gerade in Epheser, ja, Entschuldigung. 3, 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere Hoffnung. Nicht nur, dass wir an einem besseren Ort sein werden, sondern dass wir Christus sehen werden. Wir werden in seiner Gegenwart sein. Und dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Können wir dies ganz fassen? Glaube nicht. Und dennoch, dies ist unsere Hoffnung. Wer Christus erwartet, lebt anders. Wer Christus sehen wird, nimmt Sünde ernst. Wer vor Christus stehen wird, prüft sein Leben. Wer Christus liebt, will bereit sein. Unabhängig, wann er kommt. Ja, Geschwister, er kommt. Wann? Heute? Vielleicht. In einer Woche? In einem Jahr? 10? 20? 30? 40? 50? 60? Ich weiß es nicht. Aber ein Christ lebt bereit. Wir müssen sehen, wir leben nicht heilig, weil Christus kommen könnte. Wir leben heilig, weil Christus würdig ist. Ob er heute kommt oder in 1000 Jahren. Er ist derselbe Herr. Er verdient denselbe Gehorsam, dieselbe Liebe, dieselbe Hingabe. Die Gnade, sie gründet am Kreuz, Vers 14. Vers 14 von unserem Text, der sich für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlichkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir lesen, der sich selbst für uns hingegeben hat. Wir müssen sehen, Christus gab nicht nur etwas, er gab sich selbst. Er erniedrigt sich, er verlässt diese Gegenwart Gottes. Er nimmt Knechtgestalt an. Er gab nicht nur Lehre, er gab nicht nur ein Beispiel, er gab nicht nur Heilungen, er gab nicht nur Trost, er gab sich selbst am Kreuz von Golgatha. Genau darum das Mal des Herrn. Und so bezeugt Paulus in Galater 2, Vers 20, und das passt so zu unserem Text, in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Sehen wir, wie wichtig dieser Blick, was damals geschah ist, dieser Verständnis vom Kreuz von Golgatha. Das Kreuz ist der Grund unserer Errettung. Aber Paulus zeigt hier auch das Ziel des Kreuzes, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Christus starb nicht, damit wir in Gesetzlosigkeit bleiben können. Christus starb, um uns davon zu erlösen. Gesetzlosigkeit bedeutet Leben ohne Gottes Maßstab. Leben in Auflehnung gegen Gottes Willen. Leben nach eigener Autorität. Und wie oft ist es doch so in unserem Leben? Ich bestimme. Ich stelle den Maßstab. Ist ja nicht so schlimm. Eigene Autorität. Jesus hat sich selbst gegeben, um uns aus dieser Knechtschaft herauszukaufen. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19, da lesen wir 1, 18, 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, aus einem makellosen und unbefleckten Lammes. Unbefleckten Lammes. Du bist nicht billig erlöst worden. Du bist nicht mit Silber erlöst worden. Du bist nicht mit Gold erlöst worden. Du bist nicht mit dem Blut Christi. Du bist mit dem Blut Christi eins für alle Mal erkauft worden. Darum hat Christus Anspruch auf unser Leben, auf dein Leben. Du bist mit dem Blut Christi erkauft worden. Das ist eine Wahrheit, die unsere Zeit kaum erträgt. Christus rettet uns nicht, damit wir weiterhin uns selbst gehören. Er rettet uns, damit wir ihm gehören. Ihm gehören. Und wir lesen Vers 14b. Und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Christus löst sich ein Volk. Da entsteht tatsächlich ein neues Volk. Ein Volk, das ihm gehört. Die Gemeinde ist Christi Eigentum. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann komme heute zum Mahl des Herrn. Aber erkenne, du bist Eigentum Christi. Unser Körper ist nicht unser Eigentum. Es gehört Christus. Unsere Zeit ist nicht unser Eigentum, sie gehört Christus. Unsere Gaben sind nicht unser Eigentum, sie gehören Christus. Unsere Zukunft ist nicht unser Eigentum, sie gehört Christus. Wenn Christus sich selbst für uns gegeben hat, dann ist die einzige angemessene Antwort, dass wir uns ihm hingeben. Und dann der letzte Gedanke. Die Gnade macht eifrig zu guten Werken. Dass eifrig ist, gute Werke zu tun, lesen wir in Vers 14b. Das ist wichtig. Gute Werke sind nicht die Wurzel unserer Rettung. Sie sind die Frucht unserer Rettung. Die Frucht unserer Rettung. Es ist nicht, ich tue gute Werke, damit Christus mich erlöst, sondern Christus hat mich erlöst, darum will ich gute Werke tun. Da müssen wir die Verse aus Epheser 2 noch lesen. Die Epheser 2, die Verse 8 bis 10, die machen es so klar. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir werden nicht durch gute Werke gerettet, aber wir werden zu guten Werken gerettet. Verstehen wir den Punkt? Wir werden zu guten Werken gerettet. Paulus sagt nicht nur, dass das Volk Christi gute Werke tut. Er sagt, es ist eifrig dazu. Eifrig. Eifrig bedeutet nicht träge, nicht halbherzig, nicht widerwillig. Ein Christ, ein wiedergeborener Christ fragt nicht, wie wenig muss ich tun, um noch als Christ zu gelten. Wenn jemand da im Saal sitzt und sagt, Hauptsache gerettet, ich kann jetzt machen und tun, was ich will, ist ja nicht so schlimm. Dieser Satz, es ist nicht so schlimm, ist wahrscheinlich der schlimmste Satz, was es gibt. Ein Christ kann schlussendlich diesen Satz nicht sagen. Ein Christ fragt nicht, wie wenig muss ich tun, um noch als Christ zu gelten. Ein Christ fragt, Herr, wie kann mein Leben ganz dir gefallen? Und dieser Eifer zeigt sich praktisch im Dienst, in der Evangelisation, in der Liebe zur Gemeinde, in der Heiligung, in der Treue im Kleinen, in der Hilfe für Schwache, in der Gastfreundschaft, in der Bereitschaft, Opfer zu bringen, in der Reinheit, in der Wahrhaftigkeit, in einem guten Wandel vor der Welt. Wir lesen in 1. Petrus, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Gute Werke sind nicht Selbstverherrlichung. Sie sollen Gott verherrlichen. Es geht nicht um uns. Ja, was macht die Gnade mit dir? Ich möchte nochmal wiederholen. Die Gnade rettet von der Strafe der Sünde. Bist du durch den Glauben an Jesus Christus gerettet? Oder verlässt du dich auf Religion, Werke, Angehörigkeit, Herkunft, Erkenntnis oder irgendwelche äußerliche Frömmigkeit? Zweitens haben wir gesehen, die Gnade befreit von der Kraft der Sünde. Erzieht dich die Gnade? Gibt es deinem Leben ein bewusstes Nein zur Gottlosigkeit und weltliche Begierden? Drittens, die Gnade richtet dich auf die Wiederkunft Christi aus. Lebst du als jemand, der Christus erwartet? Oder bist du innerlich so sehr in dieser Welt zu Hause? Viertens, die Gnade macht dich zu Christi Eigentum. Und dann diese Frage an uns: Gehört dein Leben wirklich ihm? Deine Zeit, deine Pläne, deine Körper, deine Worte, dein Geld, deine Zukunft? Christus hat sich selbst für uns hingegeben, nicht damit wir uns selbst behalten, sondern damit wir ihm gehören. Und darum lautet die Herausforderung dieses Textes nicht, verbessere dich ein bisschen. Sie lautet, sieh auf die erscheinende Gnade Gottes in Jesus Christus. Und das werden wir jetzt auch tun, wenn wir jetzt vom Tisch des Herrn kommen. Lass dich von dieser Gnade retten, erneuern. Lass dich von dieser Gnade erziehen. Lass dich von dieser Gnade reinigen. Lebe als Eigentum Christi und erwarte die Erscheinung seiner Herrlichkeit. Und dann die Frage, wie lebst du zwischen diesen beiden Erscheinungen? Er ist gekommen, das werden wir uns erinnern. Er kommt wieder. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für diese so klaren Worte, welche du Paulus gegeben hast, für Titus und die Gemeinde in Kreta. Danke, Herr, für dieses Verständnis der Gnade. welche wir hoffen alle, hoffentlich alle in diesem Raum erfahren haben. Deine Gnade, die uns erzieht. Deine Gnade, welche wir nicht verdient haben. Aus Gnade sind wir erlöst. Und diese Gnade zieht uns immer mehr zu dir, Herr, dir ähnlicher zu werden. Ja, so kommen wir jetzt als Gemeinde vor dir am Tisch des Herrn. Wir erinnern uns, was damals am Kreuz von Golgatha vollbracht worden ist. Deine erste Erscheinung, um uns verlorene Menschen zu erlösen. Und wir sitzen da als Erlöste, als Wiedergeborene. Wir kommen vor dir und sagen Dank und wir erinnern uns, was du vollbracht hast. Und deine Liebe zu uns verlorenen Menschen. Und dann wiederum, was es auch ganz praktisch heißt, für das Heute und Jetzt. Ich bin gestorben und nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Amen.